Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
So, und jetzt ist wieder Zeit für Ruhe im Studio und ich bin heute in der Stadtsparkasse Remscheid bei Michael Wellers Haus. Er ist Vorstandsvorsitzender. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Michael.
Ja, herzlich willkommen in Remscheid, sicher.
Ja, in der Tat, freue mich sehr, heute hier zu sein und auch mit dir zu sprechen. Und man muss ja schon sagen, unsere heutige Episode hat so der Zufall ergeben. Wir wollen ja heute einmal über eure Auszeichnung sprechen zum Top 100 Unternehmen in Deutschland und wir haben uns auf einer Veranstaltung dazu unterhalten. Das ist ziemlich genau, ja, 4 Monate her, über den Daumen. Und haben gedacht, Mensch, wir haben den Top Consultant der SC gewonnen. Ihr habt den Top 100 als Stadtsparkasse Remscheid gewonnen. Lass uns mal genau über euren Prozess und eure Erfahrung sprechen. Und ich finde es klasse, dass du gesagt hast, ja, mache ich.
Ja, das macht uns ja Spaß auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich auch eine tolle Auszeichnung für die Stadtsparkasse Remscheid. Und insofern berichten wir gerne darüber, ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt irgendwie die Blaupause ist, sondern vielmehr irgendwie eine Idee für viele andere auch vielleicht sein kann.
Ja, und die Idee, die ist ja schon ein paar Tage her, über den Daumen 5 Jahre, genau. So hat es begonnen, aber ich fange vielleicht noch ein bisschen vorher an. Wer ist eigentlich Michael Wellers Haus? Das darf man noch kurz erklären. Ich war wirklich beeindruckt, du bist Remscheider und seit Anbeginn hier in der Sparkasse tätig, mit Bankausbildung, mit Firmenkundengeschäft, war es dann 2014 Verhandlungsvertreter, 2015 Vorstand und 2020 VV. Also erstmal coole Entwicklung, wirklich ortsheimisch von 0 auf 100 gestartet.
Ja, von 0 auf 100 nicht, das war schon ein Prozess und es gehören ganz, ganz viele Menschen dazu, die mich dabei begleitet haben und auch dahin entwickelt haben. Von daher war das natürlich eine lange Zeit, aber 1994 habe ich tatsächlich als Auszubildender hier in Remscheid angefangen, bin auch hier in Remscheid geboren, von daher ist das meine Heimatstadt und ich verbinde halt unwahrscheinlich viel mit den Menschen in dieser Region und in der Stadt. Und dementsprechend habe ich das auch super gerne hier in der Sparkasse gemacht und viele Möglichkeiten gehabt und ja, dementsprechend auch immer wieder das Interesse verfolgt, alles das, was ich erleben durfte, ein Stück weit weiterzugeben und auch zurückzugeben. Ob das jetzt die Menschen in der Stadt sind, ob das die Sparkasse ist, die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter oder aber eben auch die Sparkassenorganisation als Ganzes.
Ja, du lebst Sparkasse und ich glaube, kaum ein VV kann von sich heute behaupten, von Anfang an dabei gewesen zu sein. Also das ist wirklich eine eher besondere Entwicklung. Da gibt es wenige Menschen, die ich kenne in Deutschland. Und du bist natürlich auch mit deinem Kollegen ganz aktiv unterwegs und Peter Hardebeck, der hier als Vorstandskollege noch mit agiert und unterwegs ist. Und ihr habt ja beide, so habe ich es zumindest verstanden, 2020 eine Idee geboren, die ja schlussendlich zu der Zertifizierung, also der Auszeichnung geführt hat. Ich habe das mal nachgelesen. Von 262 Mittelständlern in 3 verschiedenen Kategorien habt ihr das Top-Siegel 100 erhalten. Und da im Schwerpunkt für das Thema des Transformationsprozesses, den ihr durchlaufen habt. Und natürlich ist so eine Auszeichnung, wie du gesagt hast, eine tolle Auszeichnung. Aber entscheidend ist ja auch ein Stück weit der Weg, der zu dieser Auszeichnung geführt hat. Und vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was hat euch vielleicht, bevor wir auf den Weg eingehen, dazu bewogen, überhaupt an so einer Auszeichnung mitzumachen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wir natürlich uns auch die Frage gestellt haben, was bewirkt das denn eigentlich und was ist für uns das Ziel, da mitzumachen? Und ich kann das eigentlich mit drei Überschriften zusammenfassen. Auf der einen Seite ist es natürlich schon eine Challenge für den eigenen Prozess. Das ist uns immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns ja wirklich auch von anderen kritische Fragen stellen lassen, dass wir diesen Prozess immer wieder auch hinterfragen, selber hinterfragen. Und insofern ist das natürlich eine tolle Möglichkeit gewesen, von externen, unabhängigen Dritten den Prozess mal durchleuchtet zu bekommen. Das war eigentlich die eigentliche Triebfeder, muss man ganz klar sagen. Und wenn ich dann die beiden anderen Sachen flankierend dazu nehmen würde, dann ist es natürlich schon die Idee gewesen, mit so einem Award, wenn wir ihn denn bekommen sollten, das wussten wir im Vorfeld natürlich ja nicht, auch nach innen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmal zu zeigen, was sie schon alles geleistet haben, wie toll dieser Weg war und dass er eben auch nach außen wahrgenommen wird und dass das so was Besonderes irgendwo auch ist. Das haben wir auch hinterher sehr, sehr stark wahrgenommen, als es dann soweit war, dass die Mitarbeiter selber nochmal ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und dazu gehört dann eben auch die Außenwirkung für die Sparkasse. Das ist dann so der dritte Baustein. Insbesondere hier in der Stadt hat man diesen Transformationsprozess, da kann ich dann nachher noch ein bisschen was zu erzählen, schon sehr stark wahrgenommen. Also gerade die Kundinnen und Kunden haben erlebt, dass sich in der Sparkasse was verändert hat. Und das ist für uns natürlich auch eine schöne Möglichkeit, das nochmal so mit nach außen zu tragen. Also diese drei Aspekte hat das im Prinzip mit sich gebracht.
wie wird dieser Prozess organisiert? Also ich kenne es vom Top-Consultant, da werden natürlich Kunden befragt über die Projekterfolge und Projektwahrnehmungen. Wie ist es beim Top 100 Award?
Ja, da ist es tatsächlich auch so, dass es Befragungen gibt, aber vor allen Dingen ist es eben auch auf eine interne Dokumentation zurückzuführen. Wir sind also gehalten worden, entsprechende Fragen zu beantworten. Wir haben auch über diesen Prozess, den wir gemacht haben, einen Film gedreht. Den haben wir auch eben entsprechend mitgezeigen können, um zu sagen, was ist denn eigentlich inhaltlich da passiert? Und auf dieser Basis sind dann eben die Auswertungen gemacht worden von der Jury wissenschaftlich und anhand von Vergleichspunkten dann eben zu sagen, wie weit sind wir da unterwegs?
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle.
Danke.
Das ist wirklich eine coole Sache. Und jetzt haben wir hier und da schon über den Prozess gesprochen. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein. Mhm. Denn wir hatten es kurz flankiert, 2020, mitten in Corona, habt ihr gesagt, wir bauen die Sparkasse um.
Ja, in der Tat, war das so. Das war schon eine mutige Geschichte damals, aber Mut ist sicherlich auch ein Wert, der uns auszeichnet und der uns wichtig ist. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Wir haben 2019 im Grunde schon gesehen, dass es Veränderungsnotwendigkeiten gibt. Wir haben 2020 eine Neuaufstellung im Vorstand gehabt, du hattest Peter Hardebeck eben schon angesprochen, als mein Vorstandskollegen. Und wichtig ist natürlich, dass man da auch einen gemeinsamen Blick auf die Dinge hat, von dem Top-Management aus. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wo ist wo beginnt unsere Reise und wo müssen wir eigentlich auch hin und wo müssen wir uns verändern? Und das haben wir natürlich auch mit allen anderen Gremien dann besprochen zu dem Zeitpunkt, als wir diese Idee entwickelt haben. Insbesondere natürlich mit dem Verwaltungsrat und mit dem Personalrat, weil wir der festen Überzeugung sind, dass alle Stakeholder da eine Rolle spielen. Verwaltungsrat ist selbstredend, dass die natürlich die strategische Ausrichtung gemeinsam mit uns dann gestalten. Und auch den Personalrat dann eben relativ frühzeitig in einen solchen Prozess einzubinden, war uns ganz, ganz wichtig. Und ja, auf die konkrete Frage hin, was waren so die Auslöser? Natürlich könnte man jetzt sehr platt sagen, die Welt hat sich so massiv verändert und uns ist klar, dass sie sich noch viel schneller und stärker verändern wird in Zukunft. Und dann erst recht, genau, mit Corona komme ich gleich nochmal drauf. Und das war uns ja schon bewusst. Und dann haben wir im Grunde ganz platt gesagt, also die Probleme von heute lösen wir nicht mehr mit den Antworten von gestern. So, und das war eben die Frage, wie können wir uns dieser Herausforderung stellen? Und dass Corona dann dazu kam, war ehrlicherweise Fluch und Segen zugleich. Es hat auf der einen Seite natürlich bestimmte Dinge, die wir wirklich auch im agilen Kontext machen wollten, gemeinsam an Dingen zu arbeiten, erschwert. Aber gleichzeitig hat es Cross-Funktionalität, und das ist ein großes Stichwort für uns, eben bereichs- und abteilungsübergreifend, hierarchieübergreifend zu arbeiten, ganz schnell nach vorne gebracht, wo wir gesehen haben, das brauchten wir in Corona einfach, weil man pragmatisch handeln musste. Und dafür war es natürlich auch ein Beschleuniger. Also insofern, deswegen sage ich Fluch und Segen zugleich. Es hatte eben beide Komponenten dabei.
Und jetzt hattet ihr ja seinerzeit auch über eine Vision euch Gedanken gemacht. Ich habe die mir mal rausgezogen. Ihr habt euch auch mit agilen Werten beschäftigt, mit 8 agilen Werten. Verbindlichkeit, Einfachheit, Feedback, Fokus, Kommunikation, Mut, Offenheit und Respekt. Mut hast du gerade schon genannt. Und dann habt ihr eine Vision aufgesetzt, die da heißt, sofern ich sie richtig hier wiedergebe, viel mehr als finanzielle Heimat, hier bist du richtig wichtig. War das dann mitunter der Startschuss für das Projekt oder für diese Transformation? Das ist ja kein Projekt am Ende. Transformation ist ja ein Projekt ohne Start und Ende.
Richtig.
Wie sind diese Teile ineinander gegangen quasi?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der Podcast geht. Also tatsächlich haben wir im letzten Jahr häufiger schon mal so ein bisschen über diesen Prozess berichtet, und das in kurze, knackige Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach, weil es eben jetzt schon einen Zeitraum von 5 Jahren umfasst. Und so wie du richtig sagst, der ist nicht zu Ende. Das wird immer ein Moving Target bleiben. Aber der Inhalt ist im Prinzip, und da würde ich vielleicht anfangen, nochmal das gewesen, was wir gesagt haben, wir können eigentlich nicht mehr so arbeiten wie bisher. Also wir stellen fest, dass wir viel schneller werden müssen, dass wir Entscheidungswege...
Da festgemacht an Entscheidungswegen beim Kunden?
Genau, oder, okay. An Entscheidungswegen beim Kunden, aber auch an ja, Bottlenecks, wie man so schön sagt, an Flaschenhälsen, die wir vielleicht irgendwie hier in internen Abläufen hatten. Was muss überhaupt wer entscheiden? Also das sind Fragestellungen, die wir uns dann eben auf den Tisch geholt haben und immer unter dem Aspekt der Kundenzentrierung. Das war uns ganz wichtig, weil Kundenzentrierung neben Mitarbeiterorientierung für uns eigentlich die beiden maßgeblichsten Komponenten dabei waren. Und dieses wollten wir miteinander in Verbindung bringen sozusagen. Und deswegen haben wir eigentlich damit gestartet zu sagen, wir müssen anders agieren als vorher. Und da war Agilität eine große Möglichkeit, schneller zu werden. Das war eigentlich so dieser Kern des Ganzen, der Nukleus. Wir kamen auch aus einer sehr schwierigen, insgesamt weltwirtschaftlichen Situation mit einer Null- oder sogar Minuszinsphase, die Banken und Sparkassen vor große Herausforderungen gestellt hat. Die Wirtschaft in einer Situation war, die nicht so einfach gewesen ist, so wie ja jetzt auch. Und das alles hat eigentlich in so einem Gesamtpaket dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen darüber nachdenken, was unsere Aufgabe ist und wie wir das im besten Sinne für die Kundinnen und Kunden nach vorne bringen können. Und so haben wir dann eben diesen Prozess gestartet, indem wir eigentlich, ja, kann man sagen, sowohl bottom-up als auch top-down agiert haben. Und das bottom-up ist aber ganz, ganz wichtig im Sinne von, wir haben wirklich crossfunktionale Teams gebildet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Lust hatten, an der Entwicklung der Sparkasse mitzuarbeiten. Das war eigentlich so die Ausgangssituation.
Ja. Habt ihr die identifiziert, diese Menschen?
Die Kolleginnen und Kollegen durften sich darauf tatsächlich bewerben. Also wir haben das ausgeschrieben und gesagt, wer hat Lust, wir haben das etwas konkreter beschrieben, was ist die Aufgabenstellung und so weiter und haben da eine große, große Nachfrage gekriegt. Es waren viele dabei, denen wir leider auch sagen konnten, wir können jetzt erstmal nur mit 60 Menschen starten. Das war schon viel für die Sparkasse Remscheid mit ungefähr 300 Köpfen, kann man so sagen, ungefähr ein Fünftel haben schon von Anfang an daran mitgearbeitet und es hätten gerne noch mehr gemacht. Aber es musste natürlich irgendwie auch crossfunktional dann wirklich so sein, dass wir sagen, wir haben beide Bereiche, Markt und Marktfolge, wenn man das so sehen will. Wir haben den Vertrieb selber, wir haben den Stab, ältere und jüngere Kollegen zusammengebracht, jegliche Art Geschlecht. Also das sind natürlich Voraussetzungen gewesen, die dann eben zum Staffen dieser Teams notwendig waren. Und die haben dann erstmal erarbeitet, was wären denn Herausforderungen, die wir zukünftig überhaupt haben und wie könnte man denen begegnen? Also um ganz konkret sozusagen zu arbeiten für die Sparkasse, das war so der Teil, der bottom-up kam. Und top-down haben wir natürlich überlegt, welche Strategie haben wir da, wie verbinden wir das miteinander, wie kann sowas auch aufbauorganisatorisch geleistet werden. Und das haben wir dann zusammengefügt und durch diese Vorarbeit sozusagen, jetzt komme ich auch auf deine Frage, Minuten später, ist es dann zu der Vision gekommen, die wir dann nicht von vornherein hatten, sondern die hat sich aus diesem Prozess im Grunde ergeben, dass wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir aber dem Ganzen eine Überschrift geben, die dann unser ganzes Handeln am Ende auch wirklich determiniert. Und da haben wir wiederum in einem Workshop mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam den Weg dahin gefunden, zu sagen, wie könnte das denn sein? Weil am Ende ist eine Vision natürlich Aufgabe des Managements, die sagen müssen, in unserem Falle im Vorstand, so das wollen wir auch tatsächlich. Und so haben wir das aber gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vorbereitet und daraus eben diese Vision dann abgeleitet, genauso wie du so gesagt hast, ne, viel mehr als finanzielle Heimat. Also das soll bedeuten, dass wir nicht nur jetzt über Finanzdienstleistungsprojekte reden und Heimat für uns eben ein ganz wichtiger Begriff hier in Remscheid ist, und das hier bist du richtig wichtig, soll eben auch tatsächlich betonen, auch wenn eine Vision ja eigentlich gar nicht so sehr nach außen wirkt, dass gleichermaßen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Kunden so ist, dass wir jeden einzelnen Menschen im Mittelpunkt sehen, weil das ist letztlich auch ein großer Bestandteil dieser ganzen Überlegung, welches Menschenbild haben wir denn, wie gucken wir auf die Menschen und das ist eben so, dass wir den Menschen wirklich auch in den Mittelpunkt stellen.
Das spürt man, ich darf das so sagen, wie ich hier heute begrüßt wurde, wirklich direkt sehr nah, sehr nahbar, sehr persönlich und das spürt man. Also das ist ein Geist, ne? Den kann man nicht antrainieren, das ist dann da.
Aber das ist auch das, was uns, sorry, wenn ich das sage, das ist auch das, was uns so gut gefällt, wo wir dann eben auch gesehen haben, das spüren auch Kundinnen und Kunden, das spüren auch Verbundpartner und die kommen ins Haus und spiegeln sowas. Und am Ende ist es genau das, was wir haben wollen. Also für uns ist das auch schon ein Stück weit ein Gradmesser zu sagen, wie weit sind wir damit auf dem Weg. Und insofern ist es schön, dass du das jetzt so sagst, dass du das so gespürt hast, weil das ist auch das, was wir wirklich leben wollen.
Direkt, also die ersten Minuten spürt man ja schon, ne? Wie man so eine Sparkasse betritt, was ist da für eine Kultur vorzufinden. Ne? Das ist nun mal Berufskrankheit, ne? Man schlaffelt so ein bisschen in die Häuser rein. Und erlebt dann eine sehr offene, eine sehr open-minded und herzliche Kultur und mancherorten vielleicht eher eine andere, ich sag's jetzt mal diplomatisch. Und hier war tatsächlich die offene sehr spürbar. Und das natürlich, das zeichnet ja auch ein Stück weit den Prozess aus, dass der auch greift. Und man kann das eben nicht spielen. Ja, das ist ja intrinsisch irgendwo in den Menschen. Nur, dass ich es nochmal richtig verstehe, diese Bottom-up-Aktivität, das waren ja dann diese Open-House-Woche mit diesen über 50 Workshops, die ihr da gemacht habt. Ne?
Ja und nein, sag ich mal. Also der erste Teil Bottom-up war eigentlich so die Entwicklung dahin, was wollen wir denn machen und welche Maßnahmen brauchen wir in der Sparkasse. Und das Open-House selber ist eigentlich auch nochmal eine Entwicklung in dieser Geschichte. Wenn ich das kurz von der Genese her nochmal herleite, dann haben wir nach Corona ein erstes Open-House gemacht, um alle Kolleginnen und Kollegen mit auf diese Reise zu nehmen. Was haben wir denn jetzt eigentlich vor? Wie wollen wir die Sparkasse neu aufstellen? Was sind diese Themen, die wir da auch in der Corona-Zeit gelernt haben und umgesetzt haben? Also im Prinzip diesen Transformationsprozess, wie wir das genannt haben, haben wir erstmal allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich gemacht. Durch kleine Spiele, um Verständnis dafür zu entwickeln, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich? Weil natürlich gibt es auch Ängste in so einer Veränderung, weil am Ende ist es nichts anderes als eine Veränderung. die muss man ja auch auffangen und denen begegnen und nicht sagen, die sind nicht da oder da habt ihr keinen Grund zu, sondern auch diese Hürden ernst nehmen und den Menschen mit auf die Reise nehmen. Und da haben wir dann eben unterschiedliche Angebote für gemacht. Das war so der erste Schritt ins Haus. Der zweite Schritt war dann tatsächlich ein weiteres Open House ein Jahr später, wo wir erste zarte Pflänzchen gesät haben, neben dem, was die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, auch wirklich einige wenige Kunden und einige wenige befreundete Sparkassen oder Verbundpartner dazu zu nehmen, um das mal das erste Mal zu challengen. Das war so ein bisschen, genau, wir haben es geöffnet, weil immer das Ziel dahinter war, der Fokus, so wie es dann heute ist, zu sagen, wir wollen sie wirklich auch nach außen tragen. Aber wir müssen uns natürlich auch ein Stück weit sicher sein, so mutig wir auch sind, dass wir uns daran auch messen lassen können. Wenn man damit nach draußen geht, genau, bevor es so ist, dass man sagt, wir trauen uns das wirklich auch, hätten wir sicherlich auch viele Menschen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren oder überfordert. Und deswegen haben wir das sehr langsam vom Prozess her gemacht, was trotzdem ja immer noch im Verhältnis schnell ist. Und deswegen gab es diesen Zwischenschritt nochmal. Und dann haben wir tatsächlich im letzten Jahr diese Open House Week gemacht. Das ist das, wo du drauf anspielst und was dann auch zum Top 100 geführt hat.
Das war dann der
Auslöser. Ja. Genau. Da haben wir dann eine Woche lang tatsächlich 1500 Leute hier in der Sparkasse Remscheid gehabt und 50 Workshops gemacht. Für alle Stakeholder. Also das waren Privatkunden, das waren Firmenkunden, das sind Vereine gewesen, Institutionen in Remscheid, Stiftungen. Das sind natürlich auch die Mitarbeiter selber gewesen mit ihren Familien, aber auch die gesamte Sparkassenfamilie, die wir einen Tag eingeladen haben. Und das habe ich eben schon mal ganz kurz im Intro gesagt. Nicht, weil wir glauben, dass wir die Blaupause haben oder weil das alle so machen sollen wie wir, sondern weil wir unseren Weg vorstellen wollten, eigentlich in zwei Richtungen. Zum einen, um es wirklich für uns auch nochmal Rückmeldungen einzusammeln, was können wir noch besser machen, weil eigentlich nicht nur wir die Sparkasse weiterentwickeln wollen, sondern gerade das auch mit Kundinnen und Kunden gemeinsam machen. Was brauchen die denn eigentlich von uns? Welche Anforderungen haben sie an uns? Und da haben wir natürlich auch in der Sparkassenfinanzgruppe eine große Expertise. Und auf der anderen Seite, um vielleicht dem einen oder anderen aber auch die Scheu zu nehmen, einen solchen Weg zu beschreiten und vielleicht, wie gesagt, nicht als Blaupause, aber doch als Idee, als Funken, diesen Ideen die Gruppe zu geben. Genau. Das, glaube ich, ist tatsächlich für die ganze Gruppe unheimlich wichtig, weil das, was wir gefühlt haben, fühlen andere ja auch, dass es eben schwieriger wird, all den Herausforderungen zu begegnen. Und so wie wir glauben, ist es zumindest ein guter Weg, den wir jetzt gefunden haben. Und so kam dann eben diese Open House Week zustande, auf die du gerade zu sprechen kamst.
Also ich finde es wirklich total spannend. Nicht nur, weil man jetzt so viele Dinge da tut, sondern weil ihr das auch lebt, ja, mit einer eigenen Überzeugung. Und das ist ja, man muss ja wirklich sagen, es ist gar nicht so einfach, sich selbst zu challengen. Mhm. Ja, es ist nicht so einfach, sich zu hinterfragen und auch mal kritisches Feedback auszuhalten, ja, und es aber zu nutzen als Energie, um daraus was Großes zu machen. Also, dass es euch gelungen ist und dass man daran auch sieht, das ist nicht was man in zwei Workshops macht, sondern es ist ein Prozess über Jahre. Ja. Und ihr seid ja, wie gerade schon anlanciert, auch noch in Teilen mitten im Doing, mitten im Tun. Was ist denn jetzt an Ergebnissen aus diesem Prozess entstanden, wo du sagst, das haben wir uns so vorgestellt oder das haben wir jetzt verändert, vielleicht auch aufbauorganisatorisch? Was habt ihr an Dingen jetzt aus dem Ganzen, aus den vielen Formaten an Umsetzungen vollzogen?
Ganz, ganz viel tatsächlich. Also wir haben natürlich vieles schon auf diesem Weg selber erlebt, wo wir gesagt haben, was müssen wir eigentlich machen? Also wir haben viel mehr agile Formate eingeführt, nicht um der Agilität willen, sondern um der Schnelligkeit willen, um diese Kundenzentrierung wirklich auch zu haben, genau, weil es nachweislich schneller ist. Und da gehört natürlich auch zu, Entscheidungswege zu hinterfragen und auch zu kappen. Also da muss nicht immer die Führungskraft oder der Vorstand alles entscheiden, sondern viele Dinge können auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst organisiert nach vorne gebracht und auch final entschieden werden, weil die oft den Arbeitsplatz, den Kunden und so weiter ja auch am besten kennen. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente dabei. So haben wir beispielsweise auch natürlich bestimmte Prozesse verbessert. Wir haben aber auch hinterfragt, wie viele Vorlagen, auf welche Art und Weise muss es geben. Sowas haben wir reduziert, sehr viel mehr Transparenz geschaffen. Also das heißt nicht, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, dass wenn wir in einem agilen Kontext unterwegs sind, dass das alles Anarchie wäre, ne? Oder feel free. Also es muss ganz klare Rahmen
geben. Ne? Also
genau.
Erlebt ja klares Timeboxing und klare Strukturen.
Genau das. Aber ja, oft ist so die Idee dahinter, ja, das macht jeder, was er will. Ganz im Gegenteil. Ne? Genau. Und das ist es eben nicht, sondern ganz klare Rahmenbedingungen, ganz klare Feedbacks und auch messbare Größen über OKRs, wie wir steuern, dann eben auch wirklich zu sagen, wir sind da nah dran. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Und wir haben jetzt auch beispielsweise in den Vertriebseinheiten sehr viel stärker uns agil aufgestellt, um im Kundeninteresse schneller zu sein. Aber natürlich hat das in der Gesamtbanksteuerung oder in der Revision einen ganz anderen Anspruch. Und da muss ich wirklich Regularien einhalten. Das ist ganz, ganz wichtige Organisation für die Sparkasse, auch dass diese Bereiche sehr, sehr gut funktionieren. Da kann ich jetzt nicht irgendwie hergehen und sagen, da machen wir jetzt mal irgendwie was im agilen
Kontext. Ja, ganz so. Jobs dran, inklusive deiner.
So, genau. Also das ist total wichtig. Genau so ist das. Und deswegen geht es nicht darum, das über die ganze Sparkasse auszurollen und nicht irgendwie da zu sagen, wir müssen das überall gleichermaßen machen, sondern immer zielgerichtet mit dem Fokus auf das Zielbild, wo wir hin wollten. Und das ist, glaube ich, eine Komponente dabei, die durchaus spannend ist.
Der dann auch, ich sag mal, in Führungsstrukturen was verändert, aufbauungsrhetorisch was verändert. Was ist da passiert?
Genau, also das ist dann ein Ausfluss daraus gewesen, dass wir uns gerade in den Vertriebsbereichen auch wirklich da committed haben, zu sagen, wir wollen Führungsrollen aufspalten. Und das ist wirklich so, wie man das im reinen agilen Kontext kennt. Jemanden gibt, der für beispielsweise das Geschäftsfeld verantwortlich zeichnet, also die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes voranbringt, auch die G&V-Verantwortung dafür hat, dass es jemanden gibt, der sich um aufsichtsrechtliche Themen und um Prozesse kümmert und eine reine Führungsrolle sozusagen, die eigentliche alte disziplinarische Führungskraft, die dann wirklich sich um die Menschen kümmert, um die Teamentwicklung, um die Teams und so weiter. Und deswegen gibt es jetzt das, was früher sozusagen eine Führungskraft gemacht hat, wie sagt man das immer so schön bei uns in den Sparkassen, eierlegende Wollmilchsau, das gibt es jetzt dann eben in drei Personen sozusagen aufgespalten, dass wir einmal für den ersten Part einen Strategic Lead haben, für den zweiten einen Functional Lead und für die Menschen und die Teams dann eben einen People Lead. Die englischen Begriffe gefallen uns auch nicht so gut, aber es gibt keine, die das besser beschreiben in Deutsch, deswegen nutzen wir sie auch tatsächlich genauso, um eben den Flaschenhals, den wir an vielen Stellen in der Vergangenheit bei den Führungskräften hatten, auch die Belastung bei den Führungskräften, die massiv groß war und gleichzeitig aber eben auch ja, ein Stück weit Hierarchien abzubauen. Also in der Konstellation haben wir gesagt, dem Rechnung tragen, können wir das in den Vertriebseinheiten uns eben entsprechend gut vorstellen. Das haben wir für den gesamten Bereich Firmenkunden und Private Banking und auch im Privatkundenbereich so aufgestellt.
Und das heißt jetzt, angenommen, ich wäre jetzt hier Private Banking Berater, ich habe eine direkte Führungskraft, die mich disziplinarisch führt, die mir ein Jahresgespräch macht, die mich quasi auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung begleitet.
Korrekt.
Wenn ich jetzt aber Themen habe, nicht in Bezug auf meine Person, dann habe ich einen anderen Ansprechpartner.
Ja.
Okay, und das heißt aber für die Bewertung des Sascha Ruh als möglicher Private Banking Berater müssen dann die drei im Hintergrund natürlich auch widersprechen, oder? Dass die Themen zusammenlaufen.
Und genau.
Ja. Schwierige Erkenntnisse, ja.
Stimmt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es eine Bewerbung war für ein Private Banking, aber...
Nur mal, um es plastisch zu machen. Einfach mal plastisch zu machen.
Ja, nein, Spaß beiseite. Genauso ist es im Prinzip. Also das Führungsteam, was dahinter steckt, das muss sehr, sehr gut zusammenfinden. Und da haben wir auch einen großen Fokus drauf gelegt, dass die Personen zunächst mal selber sehr intensiv miteinander überlegen, was sind denn unsere Rollen, was sind unsere Aufgaben. Das ist auch ganz schwer, weil das tatsächlich die gleichen Personen waren wie früher oder wie vorher, vor dieser Umstellung. Und natürlich macht jeder Aufgaben lieber und andere vielleicht nicht so gerne.
Ja.
Und gleichzeitig hat das auch was mit Loslassen zu tun. Wenn ich vorher beispielsweise die Personalverantwortung hatte, jetzt aber für die Geschäftsfeldentwicklung verantwortlich bin, dann habe ich keine Personalverantwortung mehr, jedenfalls nicht in der reinen Lehre. Wir haben das ein bisschen anders organisiert, aber das ist jetzt gar nicht so sehr wichtig. Aber ich muss auch loslassen. Und das ist natürlich für die Führungskräfte schon auch eine Herausforderung gewesen. Und auch in den Prozessen musste sich das erst so ein Stück weit einruckeln. Für die Mitarbeiter war das zwar manchmal ein komisches Gefühl, weil sie natürlich jahrelang, oftmals Jahrzehnte, einen als Ansprechpartner hatten und da auch ein Vertrauensverhältnis war. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn man jetzt beispielsweise, um deinen Punkt aufzugreifen, ein Thema mit einem Kunden hat, auch die Chance hat zu sagen, ich kann auf denjenigen mit der größten Expertise in dem Bereich zurückgreifen, der vielleicht auch das Kundengespräch mit mir gemeinsam führt. Also auch sowas wollen wir beispielsweise beim Strategic Lead, der dann hergeht und auch wirklich der erste Ansprechpartner für Kundinnen und Kunden dann sozusagen in der Hierarchie ist. Und diese Kombination haben die Kollegen direkt super gefunden, ne? Weil sie da eben schon gesehen haben, so, da hilft mir auch jemand sofort weiter und meine Themen werden eigentlich sehr schnell weiter bearbeitet. Also auch für die Mitarbeiter war es eine große Umstellung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben aber ganz viele auch sehr schnell die Chance da drin gesehen, zu sagen, so, ich kann meine Themen auch schneller nach vorne bringen.
Und das bedeutet doch dann, jetzt mal rein betriebswirtschaftlich geguckt, dass ich natürlich mit Blick auf die Kapazitäten vermutlich auch mehr brauche, oder? Um das Ganze am Leben zu halten. Oder interessant,
ja, genau. Also es ist eigentlich genau andersrum, ne? Weil wir natürlich Hierarchieebenen dadurch abbauen konnten. Und gleichzeitig, wenn ich gerade gesagt habe, das sind dieselben Personen. Also wenn ich jetzt mal ins Kreditgeschäft gucke, haben wir vorher 4 Führungskräfte gehabt und haben jetzt 4 Führungskräfte. Also da hat sich nichts dran geändert. Das sind die gleichen Personen, aber die Rollen haben sich geändert. Ne? Also von daher, was die Kapazitäten angeht, eben gerade nicht, weil das für uns auch die dritte wichtige Komponente ist, sozusagen neben dem Thema Kundenzentrierung und Arbeitgeberattraktivität oder Mitarbeiterorientierung, wie man das jetzt nennen mag, dass wir gesagt haben, der wirtschaftliche Erfolg muss am Ende auch da sein. Also dieser Dreiklang steht auch tatsächlich bei uns genauso in der Strategie, weil das andere auch kein Selbstzweck sein soll, sondern es muss natürlich auch funktionieren. Und
muss ja auch irgendwie auf Jetpost hinterlegt sein, sonst macht ja euer OKR-System keinen Sinn.
Genau so ist es.
Genau. Ja. Also wirklich interessant, weil tatsächlich, wir diskutieren das ja auch immer mal wieder in Sparkassen, das Thema Agilität. Und häufig wird dann das Vorurteil unterlegt, nein, wir brauchen dann deutlich mehr Ressourcen. Es gibt ja durchaus Sparkassen in Deutschland, auch ganz große, ne, die ja mit agilen Formaten gute Erfahrungen gemacht haben, mit Matrixstrukturen gute Erfahrungen gemacht haben. Man muss es nur clever aufziehen, dass eben die Rollen sich neu definieren. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Hauptherausforderung. Und dann die Menschen in dieser ja deutlichen Veränderungen ihres Handelns auch eng zu begleiten. Was macht ihr da genau, damit diese Menschen nicht wieder in alte Rollen zurückfallen? Das ist ja, man ist ja einfach so groß geworden, den Teil, ne?
Genau, das ist aber der entscheidende Punkt. Du hast alles richtig angesprochen im Grunde, ne? Und wir haben eben jetzt nicht eine Matrix-Organisation, ganz bewusst nicht, aber gesagt haben, so weit sind wir sicherlich nicht. Und ob das immer überall funktioniert, ist ja auch eine andere Frage.
Ne?
Aber in Teilbereichen ist das natürlich so ein Stück weit so, es wird eigentlich im Ganzen ein Schuh draus. Ne? Deswegen muss dieses Führungsteam super funktionieren. Im besten Falle kriegen auch Mitarbeiter und Kunden von allen Vieren in dem Falle jetzt die gleiche Antwort. Ne? Da ist eine große Abstimmung, eine große Nähe erforderlich. Das hat aber auch damit zu tun, beispielsweise, dass wir diesen gesamten Veränderungsprozess auch wirklich ganzheitlich betrachtet haben. Also häufig ist ja so, dass man sich ein Rädchen rausgreift und das bearbeitet und dann sieht, okay, jetzt drehen sich auch noch 5 andere. Das haben wir versucht, nachdem wir da unsere ersten Schritte genauso gemacht haben, dann aber schon irgendwie in einem Gleichklang zu machen. Um ein Beispiel zu nennen, und das ist jetzt nur ein plakatives, damit auch die Hörer vielleicht ein Stück weit ein Verständnis davon bekommen können. Wenn ich sage, die Führungskräfte müssen sich sehr eng abstimmen, dann liegt es nahe, dass die auch sehr nahe beieinander sitzen sollten. Das war früher über 2 Etagen verteilt, eben, dass der gesamte Bereich.
Also das ist schon eine Barriere in der.
Eine Riesenbarriere. Das fängt ja damit an, dass wir sagen, die da oben und die da unten. Ne? Das ist auch eine Barriere im Kopf. Aber tatsächlich nur den Raumwechsel zu haben, von oben nach unten oder 3 Räume weiterzugehen, das haben die Führungskräfte dann selber gemerkt, weil sie am Anfang mal zusammengesessen haben, aber nicht mehr bei ihren Leuten waren, wie viel Distanz plötzlich entsteht. Das haben wir sehr schnell aufgegriffen und gesagt, die müssen alle zusammensitzen. Deswegen haben wir ein großes Raumprojekt parallel gemacht, wo jetzt alle Kolleginnen und Kollegen sehr nah zusammensitzen, um diese kurzen Wege zu haben, um sich mal eben abzustimmen. Weil wenn ich sage Cross-Funktionalität und Schnelligkeit, auch im Kundensinne, dann heißt das auch, ich gehe durch den Raum und kann mal eben schnell 2, 3 Sachen klären, wo ich sonst vielleicht eine To-Do-Liste schreibe und den Kollegen nicht antreffe oder Ähnliches. Und dann zieht sich das alles Wochen hin. Oder ich mache Mail-Ping-Pong noch viel schlimmer. Da entstehen Missverständnisse und das haben wir eben durch so ein Raumprojekt auch aufgegriffen, zu sagen, die müssen auch anders räumlich zusammensitzen, damit sich das im Prinzip dem Arbeitsprozess annähert. Und so greifen viele Change-Dimensionen in so einem Veränderungsprozess zusammen. Und die alle gleichzeitig zu bespielen, ist natürlich fast nicht möglich, aber das immer wieder auszutarieren und zu gucken, wo müssen wir das auch machen, ist ganz wichtig, dass man nicht nur eine Dimension am Anfang betrachtet.
Wie habt ihr das jetzt gelöst? Weil ich erlebe es ja in so vielen Häusern, ne? Diese Diskussion rund um Homeoffice-Quote, ja, nein. Habt ihr das jetzt angewiesen, ich sag mal, um auch dieses neue Arbeitsmodell auch in Wirkung zu bringen, dass die Menschen eher präsenter sein müssen? Oder wie habt ihr das gelöst?
Nee, angewiesen haben wir es nicht. Wir haben natürlich eine Regelung. Ja, nein, wir haben schon eine Regelung für die Sparkasse, wo auch klar ist, wie viel Homeoffice kann, darf, soll ich machen. Aber vor allem gucken wir so darauf, dass wir die Rahmenbedingungen so gut organisiert haben, dass die Menschen auch da arbeiten, wo es Sinn macht. Und wenn ich jetzt hergehe, dass sie sich wohlfühlen, genau, super wichtig, dass sie ein Umfeld haben, in dem sie gerne arbeiten. Und da gehören eben viele Komponenten zu. Die Räume sind eins, aber im Prinzip, ich will eigentlich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen abstimmen, dass sie selber diesen Mehrwert sehr schnell erkennen. Und dann ist eigentlich die Diskussion nicht, ob Homeoffice ja oder nein, sondern eher die Frage, was kann ich wann, wo, wie machen? Im Homeoffice mal in Ruhe einen Beschluss vorbereiten oder eine Entscheidungsvorlage oder so, ist ja eine super Möglichkeit. Aber wenn ich Interaktion brauche, weil ich Abstimmungsbedarf habe, dann ist Homeoffice vielleicht nicht die richtige Idee. Und so gucken wir eher darauf zu sagen, nicht, es sind jetzt 2 Tage oder 3 Tage oder so, sondern eher zu sagen, bedarfsorientiert, was brauche ich denn eigentlich? Und das funktioniert eben sehr, sehr gut. Da komme ich nochmal ganz auf den Anfang des Prozesses zurück. wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich an der Stelle auch einbezogen und gesehen und gehört fühlen, dann haben wir gar nicht eine Notwendigkeit der Diskussion, ob du jetzt einen Tag länger oder weniger zu Hause bleibst, ne? Sondern die Notwendigkeit ist von vornherein klar und dann sind die Kollegen auch eben sehr, sehr gerne vor Ort oder nutzen die Zeit im Homeoffice dann eben.
Den Purpose erkannt, wie man heute sagen würde.
Ja, das hast du super auf den Punkt gebracht, genau.
Aber zu dem Thema jetzt der Veränderung. Jetzt ist ja 5 Jahre, ist eine lange Zeit. Da habt ihr jetzt viel gemacht, viel gedreht, viel getan. Habt ihr irgendwie auch nochmal Messungen durchgeführt, in Anführungszeichen, wie zufrieden jetzt die Menschen sind oder eine T0-Messung damals gemacht, um auch zu erkennen, was macht es mit den Menschen? Wie gesagt, das Sympathische habe ich ja selber erfahren, aber jetzt habe ich ja nur einen kleinen Ausschnitt kennenlernen dürfen. Wie entwickelt sich so die Stimmung im Haus? Zufriedenheit, Arbeitgeberattraktivität hast du vorgenannt als wesentlichen Objective, auch in eurer Zielsteuerung. Spürt ihr da was?
Ja, wir spüren ganz, ganz viel. Also das ist erstaunlich, ehrlicherweise sogar, wenn man jetzt über Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel reden auf der einen Seite, dann stellen wir fest, dass wir viel mehr Bewerbungen als vorher kriegen, dass da hochqualitativ sehr, sehr gute Bewerbungen bei sind, auch für herausfordernde Stellen, wo die Menschen sagen, Mensch, ich habe von eurem Prozess gehört, und die sprechen ja auch mit Kolleginnen und Kollegen. Genau, und die Strahlkraft ist tatsächlich da, dass dann eben auch Menschen wirklich gekommen sind und gesagt haben, ich möchte Teil davon sein. Das ist natürlich so das i-Tüpfelchen, also da fange ich jetzt mit an. Es gibt auch sicherlich andere Komponenten, aber das hat uns massiv beeindruckt. Da hätten wir auch nicht mit gerechnet, dass das so trägt, ne? Und so viele von außen sagen, boah, da möchte ich Teil von sein, da möchte ich mitmachen. Das finde ich cool und das macht mir Spaß. Also das ist natürlich das i-Tüpfelchen, sagte ich schon gerade, wir kriegen mehr Bewerbungen, wir kriegen qualitativ hochwertigere Bewerbungen und können eben da auch diese Stellen in aller Regel sehr, sehr gut besetzen. Das ist so ein Thema. Bei der Ausbildung sehen wir das sehr stark, dass da viel über Mund zu Mund läuft, dass da eben wirklich viele Auszubildende sagen, das ist super,
ein
Sendungsmanagement, genau. Und das sind so Dinge. Wir haben natürlich auch eine Zufriedenheitsbefragung sowohl bei Kundinnen und Kunden als auch bei den Mitarbeitern gemacht und das mal in Vergleich gestellt. Da sind die Werte signifikant angestiegen. Das ist wirklich bemerkenswert, was da auch passiert. Und da das natürlich ja immer auch anonym ist, muss man natürlich dann gucken, wie kriegt man jetzt die Verbesserungspotenziale nochmal weiter hin. Aber bei der Mitarbeiterbefragung kann ich das eher sagen, haben wir auf einer Skala von 0 bis 10 ein Durchschnittswert von 9, der also nach unserer Einschätzung wirklich extrem gut ist, über alle Altersklassen, über alle Betriebs- und Vertriebseinheiten hinweg. Das ist schon wirklich nennenswert, auch mit den Freitextfeldern, die will ich jetzt nicht im Detail nennen, aber das führt zu weit. Ne? Aber das ist eine Richtung, mit der wir gut arbeiten können. Absolut. Und das weckt natürlich auf der anderen Seite auch Begehrlichkeiten, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ne? Wenn man sagen muss, also das gibt schon viele Menschen, die das dann eben interessant finden und da auch die Expertise dann gerne sich zunutze machen wollen.
Habt ihr das dann in-house alles organisiert? Also wirklich auch mit Menschen, die darauf jetzt Bock hatten, den ganzen Prozess zu designen? Das ist ja ein Riesenaufwand, der dahinter steckt.
Das ist ein Riesenaufwand, das stimmt. Auch da, wenn du den ganzen Prozess wieder betrachtest, haben wir uns initial natürlich mal von außen beraten lassen zu dem Thema Agilität. Aber wir haben von Anfang an gesagt, es ist halt total wichtig, das in der Organisation zu verankern. Und ich glaube, das ist auch, wenn du mich nach Erfolgsrezepten fragst, eines der wesentlichen Erfolgsrezepte, dass wir ein Transformationsteam gegründet haben in unserer Unternehmensentwicklung. Das sind 3 Kolleginnen und Kollegen, die das von Anfang an begleitet haben, mit dem Leiter, dem Oliver Gratzel, der im Prinzip diesen gesamten Bereich verantwortet hat und mit seinen beiden Transformationsmanagern, der an Christine Sopper und dem Giuseppe Kabibi, die da mit mir gemeinsam am Anfang auch entsprechende Masterclass-Ausbildungen gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach wissen, was da passiert.
Methodik erlernen
und so weiter. Und das aber dann durch diese Verankerung in der Organisation eben selber gemacht haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Erfolgsfaktor, vor allem, weil die 3 das toll gemacht haben, aber eben auch, weil die Akzeptanz im Hause da war. Es ist eben kein Berater von außen gekommen, der jetzt gesagt hat, wie es geht. Und da kommt auch wieder das Thema Partizipation von den Mitarbeitern dazu. Wir haben natürlich auch viele Schulungen gemacht, um die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen. Immer so schön, dass jetzt sagt, aber im Kern steckt da drin Befähigung. Also wirklich selber Dinge machen zu können. Wir haben agile Multiplikatoren ausgewählt, die da etwas tiefer geschult werden. Im Laufe der Zeit auch noch agile Coaches dazu genommen, die dann eben auch nochmal die Einheiten unterstützen in der Methodik. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Erfolgsfaktor gewesen, zu sagen, sowohl vom Vorstand angefangen bis in das Transformationsteam zu sagen, wir treiben diesen Prozess auch wirklich nach vorne. Und da gehört dann, das war so ein Stück weit auch deine Eingangsfrage dazu, dass man sich da insbesondere im Vorstand, mit dem Verwaltungsrat, mit dem Personalrat, aber eben auch auf der Führungskräfteebene einig ist, zu sagen, wir wollen diesen Weg auch gehen, weil er ist nicht selbstverständlich, es gäbe sicherlich leichtere.
Aber ihr habt doch sicherlich auch erlebt, es hört sich jetzt alles super cool an. Vielleicht ist es auch genauso. dann große Daumen hoch, alle Daumen hoch. Aber ihr habt doch vielleicht auch mal Störfeuer erlebt, oder? Ich meine, in dem Prozess gibt es ja nicht immer nur Menschen, die das alles super toll finden, die auch Rollen abgeben müssen oder sollen oder wie auch immer. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, das ist total richtig. Also das hört sich nicht nur toll an, es ist auch toll und es ist cool. Und die andere Seite gibt es gleichzeitig auch. Ne? Da hast du natürlich völlig recht. Und da sind wir aber immer sehr transparent mit umgegangen, sowohl nach innen wie nach außen. Also wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass es auch mal nur einen Schritt vorgeht und drei zurück. Das ist auch das, was wir immer wieder challengen wollten nach außen. Deswegen auch zu gucken, wen können wir mitnehmen bei den Kunden aus der Organisation? Wer kann uns ein Feedback geben? Wie findet ihr das jetzt? Wie funktioniert das? Das gehört dazu, aber nach innen eben auch ein hohes Maß an Transparenz zu geben, wirklich zu sagen, das ist das, was wir vorhaben. Und nicht das alles im stillen Kämmerlein zu tun. Und da gehört eben auch ganz, ganz viel Kommunikation zu. Und wir haben viele Austauschformate gehabt, haben uns beispielsweise mit den Führungskräften in der Anfangsphase ja alle zwei Wochen einen halben Tag getroffen, wirklich zu dem Thema Transformation ausgetauscht. Also viel Zeit invest, das ist viel Zeit invest, wo auch der eine oder andere natürlich gesagt hat, boah, lohnt sich das denn wirklich? Ne? Wo wir alle andere Sachen auch auf dem Tisch liegen hatten. Aber es ist eben Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Wenn wir darüber geklagt haben, zu sagen, wir wissen eigentlich nicht, wie wir Sachen schnell abarbeiten sollen, dann müssen wir befähigt werden, wie wir es anders machen können. Da muss ich also erstmal dieses Invest machen, sonst beißt sich die Katze in Schwanz. Genau, da muss ich die Säge schärfen, wenn ich den Baum eben schneller fällen will. So ist das genau. Und ja, das haben wir eben auch tatsächlich vorgegeben. Da haben wir gesagt, dieser Termin ist fix. Wir sind vorstandseitig immer dabei gewesen, um das eben entsprechend auch selber mitzukriegen, mitzugestalten. Aber eben das auch vorzuleben. Und dieser Austausch war wahnsinnig wertvoll. Und so sind wir dann eben auch sukzessive weitergegangen. Und da, wo Menschen nicht mit auf diese Reise wollten, ist es natürlich so, dass wir viele Gespräche geführt haben, immer wieder erklärt, hinterfragt und auch die Positionen abgeholt haben. Und es gibt auch, das sind jetzt dann vielleicht so die beiden Verästelungen, natürlich Positionen, wo das nicht notwendig ist. Da kann ich auch meinen Job richtig gut machen, ohne an diesen Themen teilgenommen zu haben. Das ist der eine Part und der andere ist, dass natürlich der ein oder andere vielleicht auch gesagt hat, das möchte ich eigentlich nicht und sich dann eine andere Stelle gesucht hat.
Das gehört aber auch dazu. Ja. In der Transformation darf man ja nie den Glauben an das Ziel verlieren. Und ja, das ist vollkommen nachvollziehbar. Gab es denn im Nachhinein vielleicht auch Dinge oder Formate oder Entwicklungen, wo du sagst, oh, das hätte ich besser anders gemacht, hätte ich es vorher gewusst?
Ja, natürlich. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, das gab es nicht, auch wenn ich das gerne tun würde, aber das wäre nicht richtig. Es gab natürlich Formate oder Entwicklungen, wo wir, sagen wir, die Tragweite nicht von Anfang an in dem Ausmaß erkannt haben oder wo wir relativ schnell gesagt haben, das geht nicht in die richtige Richtung, da müssen wir gegensteuern. Aber am Ende ist das ja auch ein Stück weit Kern einer agileren Organisation. Ich formuliere das mal bewusst so, Lernkultur zu haben, aber auch iterative Prozesse zu haben, immer wieder zu gucken, ne, ich gehe einen Schritt weiter und dann challenge ich das wieder oder wie man das jetzt in einem agilen Kontext als Retro bezeichnen würde, vielleicht nochmal zu gucken, wie war unsere Zusammenarbeit oder wie erfolgreich war unser Projekt und ein Review darauf zu setzen und zu sagen, so was können wir besser machen, was nehmen wir davon mit. Und da haben wir auch schon mal Themen gemacht, wo wir gesagt haben, da setzen wir bewusst Zeit ein, die uns dann aber nach vorne gerichtet geholfen hat. Weniger für das konkrete Ziel oder das konkrete Projekt, aber dann eben ein Lernerfolg für die Zukunft war. Das war dann so ein Thema, was wir wirklich als Learning hatten, zu sagen, es muss nicht immer gemacht werden, wenn es jetzt gar nicht funktioniert, sondern vielleicht auch, dass wir ein Lerngeschenk für die Zukunft bekommen. Aber das erstmal zu sehen und zu vermitteln und selber zu erkennen, das war schon am Anfang eine Hürde. Ne? Insofern, da gibt es noch viele Beispiele mehr, wo wir gelernt haben tatsächlich.
Ja. Schönes Wort, was du gerade benutzt hast, Lerngeschenk. Ja. Ist tatsächlich, ja, man kann es auch so formulieren. Ne? Also das ist, klingt gut. So Nord. Jetzt hast du ja vieles mit deinem Kollegen, mit dem ganzen Transformationsteam verändert und ihr seid ja noch in Teilen mittendrin, prüft sicherlich auch noch Themen ab. Was sind denn so Schritte, wo du sagst, so die nächsten 3 bis 5 Jahre jetzt mal nach vorne geschaut, das steht uns noch bevor? Ich meine, wir haben ja jetzt wieder immer noch Herausforderungen, ja, auch im Kundengeschäft. Wir haben eine Rezession, wir haben, ne, gerade auch im Geschäftsgebiet vielleicht nochmal Herausforderungen. Das kannst du besser beurteilen als ich. Aber es ist ja nach wie vor eine gewisse besondere Situation. Und da mal nach vorne geblickt auf eure Transformation, was sind da so die möglichen Trends, an denen ihr jetzt weiterarbeiten möchtet?
Ich glaube, wir müssen zwei Dinge miteinander vereinen. Zum einen die Megatrends, die vielleicht von außen kommen, als Stichwort KI beispielsweise. Und was passiert hier bei uns intern, respektive in unserer Stadtgesellschaft in Remscheid? Weil der Blick auf die Kundinnen und Kunden und da insbesondere natürlich auch nochmal auf die Unternehmen, die die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, das ist schon unser Anspruch, da eben genau dabei zu sein und nah dran zu sein. Und deswegen muss man eigentlich diese beiden Strömungen miteinander verbinden, finde ich. Auf der einen Seite das nutzbar machen, was von außen kommt, und gleichzeitig zu sehen, wie können wir das dann eben zum Wohl der Menschen in Remscheid dann eben auch gestalten. Und wenn ich jetzt an die Unternehmen mal als erstes denke beispielsweise, dann wird sicherlich aus der Transformation heraus, und das war ja deine Frage, für uns ein maßgeblicher Faktor sein, da noch näher an den Unternehmerinnen und Unternehmern dran zu sein. Also für die Unternehmen auch wirklich ein Sparringspartner zu sein, der im Sinne der Vision viel mehr als finanzielle Heimat bietet, nicht nur Lösungen vielleicht für eine Maschinenfinanzierung oder einen Kontokorrentkredit für Working Capital, sondern tatsächlich auch da vielleicht über Strategien zu sprechen, über Transformationsmöglichkeiten. Genau, was haben wir denn erlebt und wie entwickelt sich dein Geschäftsmodell weiter? Also da tatsächlich auch wirklich ein Sparringspartner im besten Sinne zu sein, das glaube ich an der Stelle total wichtig, und damit tun wir für die Unternehmen und damit auch für die Stadtgesellschaft, für die Region, glaube ich, eine ganze Menge. Das ist ein Beispiel jetzt, wo mal so ein Trend, der von außen kommt, aber auf uns unmittelbar und die Transformation einzahlt. Da gibt es noch viele mehr, die wir miteinander verbinden können, aber ich glaube, das ist ganz schön griffig so.
Ich glaube sogar, auch wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, dass auch gerade im Firmen- und Unternehmenskundengeschäft in den nächsten Jahren die Beratungsfunktion sich nicht nur auf den Absatz von Produkten konzentrieren wird, sondern auf die Transformation der Kunden. Ja, das heißt, der Berater, die Beraterin wird quasi Transformationsbegleiter sein und dann vielleicht auch durch Zertifizierung bereits Scrum oder Agile-Themen ein Stück weit den Firmenkunden, den Unternehmenskunden begleiten in dem Prozess. Also da wird es massive Veränderungen geben müssen, weil gerade da ist ja nochmal die, ich sag mal, allein wenn man mal ganz nackt auf Kundenbetreuerrelationen schaut, ja auch eine andere Nähe nochmal zu Kunden da, wie im klassischen Retail. Also da entwickeln sich, glaube ich, neue Rollen. Und gerade mit einer Stadtsparkasse, jetzt wie ihr sie seid, mit über den Daumen 1,7 Milliarden Bilanzsumme, 113.000 Menschen in Remscheid, so wie ich es recherchiert habe. Und natürlich auch Herausforderungen, Mittelstand, Zuwachs und Abgang und so weiter, Umtrieb in das Wettbewerbsumfeld. Also da muss es ja auch neue Ideen dann geben in der Richtung.
Genau, und ich glaube, das sind auch die Ansprüche, die die Unternehmer zu Recht an uns haben an der Stelle. Ne? Finanzierung, ich sage das jetzt ein bisschen platt, kann jeder. Ja. Aber ein Vertrauensverhältnis zu haben, auch mal eine Frage zu stellen und zu sagen, Mensch, wie siehst du das eigentlich? Ich glaube, da gehört schon sehr viel mehr zu. Das machen viele Sparkassen und auch Volksbanken mit Sicherheit ganz genauso. Da will ich jetzt gar keine irgendwie Ressentiments schaffen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, der Entwicklungspfad nach vorne wird der sein. Bei ESG haben wir es schon gesehen, ne, wo man da gucken kann, was kann man für die Unternehmen tatsächlich auch tun. Und das wird bei so einem Thema Transformation in Summe auch sein. Das bin ich fest von überzeugt, genauso wie du es dargestellt hast, auf deiner Meinung. Und da haben wir tatsächlich, das ist lustig, auch erste Anfragen gekriegt. Ne? Ihr habt so einen tollen Transformationsprozess gemacht, könnt ihr uns da nicht mal auf die Sprünge helfen? Und in so einer Stadt, die relativ überschaubar von der Größe her ist, kennen wir natürlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer, wo man sich auch mal dazu austauscht. Das wird wahrscheinlich kein Geschäftsmodell für uns werden, aber ich glaube, der Anspruch in der Diskussion mit den Unternehmen zu sein, das beweist Kompetenz, und das ist eben auch das, was über wirklich das reine Finanzierungsgeschäft oder was wir sonst mit den Kunden machen hinausgeht.
Ja, und das ist doch genau das, wofür auch Sparkasse steht. Genau. Wenn man ehrlich ist, du hast es ganz zu Beginn gesagt, ne? Deine Vernetzung, deine Verdrahtung in die Region, das war ja an Beginn deiner Tätigkeit hier. Und ich glaube, das wird wirklich ein ganz toller Move sein, auch für das Geschäft in einer Sparkasse, weil ich sage immer, wenn dieses Modell mit Leistung unterlegt wird, die nicht nur Produkte sind der Sparkasse, aber ich sag mal Vertrauensprodukte sind, und das will ich so als Vertrauensprodukt sehen, ja, dann entsteht der Rest von ganz alleine, ja. Und das finde ich total spannend, und dann sieht man wieder, wie genial es war, dass ihr euch für diesen Top 100 überhaupt habt, weil ja da Gespräche entstehen, ja. Das ist doch super.
Genau, das ist auch das Schöne daran, eben zu sehen, wie viel tolle Unternehmen es dann in Deutschland noch gibt, ne? Wie viel Positivität da war. Ich finde, das ist auch was mit Mindset und mit Haltung zu tun. Auch das ist so ja was, wo wir intern ganz viel dran gearbeitet haben, zu sagen, wir wollen eben auch ja wirklich diesen Gastgebergedanken für Menschen haben, die in die Sparkasse kommen, und umso schöner, ne, dass du das dann auch so bestätigst und erlebst. Und das sind so Themen, die Ankerpunkte für uns sind, und gleichzeitig natürlich dann eben eine Chance, zu sehen. Es gibt viele andere Unternehmen in Deutschland, die das auch machen. Da sind Weltmarktführer bei, ganz viele, die viel, viel toller und besser sind als wir. Das gehört zur Wahrheit mit Sicherheit dazu. Und diesen Austausch mit den Menschen zu haben, welche Ideen haben die, was passiert da, das fand ich auch extrem bemerkenswert, weil das wirklich uns auch beflügelt hat, sehr positiv zurückzugucken und auch im Grunde schon nach der Veranstaltung und der Übergabe des Awards gesagt haben, da wollen wir versuchen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein und ja auch den Menschen das in der Sparkasse näher zu bringen. Also wenn wir die Gelegenheit haben sollten, tatsächlich nochmal Teil davon zu sein, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da ein paar Kolleginnen und Kollegen das unmittelbar live vor Ort sich auch angucken. Das
fände ich super. Man muss es mal erlebt haben. Wir beide haben es erlebt. Es war eine tolle Veranstaltung, wirklich hervorragend organisiert und bis zum späten Abend mit tollen Erlebnissen unterlegt. Also klasse. Und zumal das, was du beschreibst, diesen Ansporn zu haben, jetzt weiterzumachen, jetzt erst recht, ne, dieses Gefühl zu erzeugen, das finde ich genau richtig an der Stelle.
Ja. Ja. Also ich glaube, da darf man nicht aufhören irgendwie, weil man jetzt irgendwie einen Punkt erreicht hat. Dafür haben wir eben auch schon gesagt, das bleibt ein Moving Target und das uns macht das weiter unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, dafür stehen wir dann eben auch zu sagen, wir wollen diese Weiterentwicklung haben, weil ich glaube auch, das ist wichtig, dass man da wirklich dran bleibt.
Das merkt man, dass es euch Spaß macht.
Danke.
Weil ich erlebe einen hochempathischen und wirklich willensstarken Michael Wellershaus mit ganz vielen Ideen. Und so muss das sein. Und ich glaube, es ist ja nicht nur der Michael, es ist ja das ganze Team, die ganze Sparkasse, die dafür brennt. Und wenn man das geschafft hat und da weiter das Brennen am Lodern hält, ich glaube, dann hast du auch in deiner Funktion alles richtig gemacht.
Ja, das ist nett, dass du das sagst. Das wäre schön. Ich glaube, da sind auch viele Fehler bei, die auch ich gemacht habe. Das gehört einfach dazu. Aber das, was du sagst, glaube ich, ist total wichtig. Auch aus diesem Open House heraus oder aus dem Top 100 Award. Wir wollten ja nie ein Strohfeuer, sondern wir wollen eine nachhaltig positive Entwicklung für unsere Sparkasse, für die Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeiter. Und deswegen geht es eben darum, wirklich, so wie du es gesagt hast, im Bild zu bleiben, ne? Die Flamme wirklich am Lodern zu halten und das weiterzuentwickeln und nicht irgendwie nachzulassen, sondern im Gegenteil, solche positiven Dinge dann wirklich auch mal zu feiern und mitzunehmen und zu sagen, wir haben was geschafft, das ist ein toller Meilenstein und der nächste Schritt ist dann wieder der wichtigste.
Auch das gehört dazu, Erfolge feiern, ne? Weil das war häufig vor lauter Deadlines versäumt.
Ja.
Aber eine Frage gestatte mir noch,
bitte,
weil das würde mich schon mal interessieren. Jetzt hast du ja oder habt ihr ja als Sparkasse sehr viel erlebt. Ihr habt ganz viel eigen initiiert und wirklich aus eigenen Ressourcen, aus eigener Kraft geschaffen. Ja? Wenn du jetzt mal so eine Metasphäre einnimmst und von oben drauf schaust, und vielleicht auch, du hast sicher auch Rat eingeholt, mit anderen Sparkassen gesprochen, mit Vorstandskolleginnen, Kollegen, mit wem auch immer, um einfach zu schauen, kann man das so machen? Mhm. Gab es da auch so Zweifel, wo du sagst, boah, bin ich da gerade zu krass in meinen Wünschen, meinen Vorstellungen, wo du selbst vielleicht auch vom Spiegel standest und sagst, oh, jetzt wird es irgendwie heiß. Gab es da so Momente für dich persönlich?
Ja, für mich persönlich gab es die, definitiv. Gar nicht so sehr aus dem Feedback von außen. Das habe ich natürlich immer mal wieder auch vorher gechallenged, ne? Und wirklich auch, ohne dass wir jetzt in den Prozess gegangen sind, wirklich schon mal zu gucken, ist denn das eigentlich mit sehr vertrauten, engen Kollegen irgendwie oder Freunden, um einfach mal zu gucken, wie gucken die von außen auf so ein Ding, ne? Und das war eigentlich immer positiv und oft bestärkend. Jetzt kann man sagen, dann ergibt sich vielleicht auch mit den Menschen, waren die wirklich kritisch? Ja, waren sie. Aber das hat gar nicht so sehr wehgetan, sondern was wehgetan hat, ist eher, wenn ich selber gesehen habe, an der einen oder anderen Ecke sind wir noch nicht zu weit oder wir sind vielleicht auch zu schnell, weil man da natürlich schon auch das auf die Geschwindigkeit der Menschen irgendwo ausrichten muss. Und der eigene Anspruch ist das eine und was kann die Organisation und die Menschen in der Organisation vertragen, dann manchmal auch was anderes. Und das war dann so ein Punkt beispielsweise, also nicht nur das Ja, das gab es, sondern um es auch ein bisschen anfassbar zu machen für die Hörerinnen und Hörer dann vielleicht, und weil du die Frage stellst, wo ich wirklich gesagt habe, ja, ist das zu viel? Überfordern wir die Organisation? Ist das zu viel gleichzeitig? Weil alles das, was wir jetzt besprochen haben, bis hin zu der Open House Week, war ja neben dem normalen Geschäft. Also wir haben ja nicht gesagt, wir stellen jetzt alles andere ein, ne? Sondern es war tatsächlich neben dem normalen Geschäft, auch wenn wir nicht müde geworden sind zu sagen, ja, das ist Teil unserer Aufgabe. Aber für viele ist es doch das Gefühl gewesen, es war on top. Und wenn ich jetzt von dem Open House, wir haben eben darüber gesprochen, ich bleibe bei dem Beispiel, das ist auch so schön plakativ. Wir haben das im Jahresauftakt mit den Kolleginnen und Kollegen im Januar, haben wir das verkündet, dass wir im September diese Open House Week machen wollen. Dann haben wir auf der Bühne gestanden, neben vielen anderen Themen haben wir das eben auch mit an die Kollegen weitergegeben. und haben gedacht, die freuen sich alle mit dem, was vorher schon erlebt worden ist. Und
betroffene Gesichter.
Ja, es waren sehr betroffene Gesichter und wir haben da gedacht, jetzt jubeln alle und wir waren recht euphorisch, weil wir natürlich eine Idee hatten, wie es sein sollte. Und das war eher Betroffenheit da, so nach dem, das ist aber ein ganz schönes Brett. Also wie sollen wir das auch noch alles schaffen? Und ja, das ist ja auch total verständlich aus Sicht der Menschen, die das in dem Moment das erste Mal hören. Und da aber dann in den Dialog zu gehen, so was sind eure Sorgen? Was heißt das für euch? Ne? Wie organisieren wir das? Was haben wir vielleicht alles schon vorüberlegt, ohne das jetzt direkt preiszugeben oder mit in so eine Vorstellung reinzunehmen? Also das sind natürlich viele Momente gewesen, wo ich mich auch hinterfragt habe, ist das richtig? Tun wir das Richtige? Aber das ist vielleicht auch am Ende die größte Motivation gewesen. Warum machen wir das? Ich habe eben gesagt, die Schnelligkeit für die Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeiter. Am Ende ist es aber wichtig, und das ist der Blick nach vorne, eine sehr, sehr gut funktionierende Sparkasse in die Zukunft zu führen, damit auch nachfolgende Generationen auf der Kundenseite und auf der Mitarbeiterseite Spaß an dieser Sparkasse haben und Bock haben, die weiter zu gestalten. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Warum tun wir das? Eine Zukunftsfähigkeit sicherzustellen.
Gerade wenn man das Haus ja über 25 Jahre erlebt hat, ne, in den verschiedenen Etappen. Und jetzt natürlich dann oder zu sehr der Zeit, als VV dann sagt, ich krempel jetzt mal den Laden um, ich sage es jetzt mal ganz, ganz böse, und trotzdem den Menschen das Gefühl zu geben, es wird alles gut. Ja, es wird alles gut. Wir schaffen das. Das hat mal jemand anders gesagt. Aber letzten Endes soll ja auch genau dieses Mindset da entstehen, hier wirklich gerne zur Arbeit zu gehen. Und also ich finde das eine bemerkenswerte Entwicklung, die du so schilderst. Und ja, ich kann es nur so sagen, ich gucke dir in die Augen. Ja, wir sitzen ja uns gegenüber, ich sehe jemanden, der strahlt, der brennt. Man spürt das. Mhm. Und genauso muss das sein. Also ich finde das eine großartige Geschichte, die du da erzählst.
Ja, vielen Dank. Das lieb, dass du das sagst. Und ich habe es eben gesagt, uns macht das wahnsinnig viel Spaß. Das ist tatsächlich so mir persönlich. Aber auch den Kollegen, mit denen wir das zusammen machen. Und ich glaube, das ist am Ende auch ein Stück weit das, was du eben gesagt hast, was Sparkasse ausmacht. Die Nähe zu den Menschen ist das Entscheidende letztlich. Und wenn wir da wirklich gut sind, dann haben wir, glaube ich, auch nach vorne gerichtet, ganz, ganz viel noch zu erreichen.
Absolut. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde das beobachten. Wir bleiben
im werden berichten.
Ja, im Zweifel klappt das mit einer zweiten Nominierung im nächsten Jahr. Ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, und vielleicht steckst du ja auch mit deiner Energie oder deinen Gedanken noch andere Kolleginnen und Kollegen in den Sparkassen an. Ich glaube, es kann uns in der Organisation nicht schaden, so zu ticken oder so zu denken. Ja, vielleicht noch so eine Abschlussfrage an dich, Michael. Was steht so an Themen an, die euren Transformationsprozess jetzt nochmal zusätzlich begleiten sollen? Was sind so die, vielleicht darfst du es nennen, was sind so die großen Themen, wo du sagst, das nehmen wir uns jetzt vor?
Ja, darf ich nennen, auch wenn ich natürlich dem Ganzen ein bisschen vorgreife, weil vielleicht noch nicht alle im Hause alles das wissen. Deswegen sieh mir nach, wenn ich vielleicht hier und da ein bisschen...
20 hören.
Okay, dann ist gut. Sonst wäre ich ein bisschen nebulos gewesen. Ja. Weil wir natürlich schon den Anspruch haben, da auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuerst zu informieren, was passiert jetzt. Aber wir werden uns in 26 natürlich nochmal sehr intensiv auch dem Thema Befähigung widmen. Und das ist, glaube ich, eine tolle Möglichkeit, auch nochmal zu sehen, was macht das eigentlich aus? Wir haben in diesem Jahr schon angefangen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sukzessive in bestimmte Themen wirklich auch so mitzunehmen, dass wir Seminare, Inhouse-Seminare, die wir selber staffen von den Dozenten her, beginnend bei einem Thema Arbeitsplatzorganisation bis hin ganz am Ende zum Thema Resilienz aufgebaut haben in so einem mehr moduligen Teil, wo Kommunikation eine große Rolle spielt. Wie gehe ich mit Konflikten um? Das ist was wenige Menschen wirklich gelernt haben und gut können und häufig in Organisationen dann natürlich auch unter den Tisch fällt und dann gibt es irgendwelche Flurfunk oder irgendwelche informellen Wege und so weiter. Also da professionell und gut mit umzugehen, gut zu kommunizieren, das ist im Miteinander total wichtig. Das ist aber auch in der Kommunikation mit dem Kunden wichtig. Und deswegen kann man natürlich immer hergehen und sagen, ja, das ist auch wieder viel Zeitaufwand, das stimmt. Aber die Effizienzen und die Vorteile, die da am langen Ende drinstecken, die sind für die Sparkasse, glaube ich, extrem gut, aber für jeden einzelnen Mitarbeiter auch ein Riesen-Profit, weil er natürlich davon unabhängig von seiner Aufgabe und von seiner Stelle ganz, ganz viel persönliche Entwicklungen erfährt. Und ich finde, so persönliches Wachstum ist auch was, wo man dann auch mit punkten kann, zu sagen, ich habe bei der Sparkasse auch das und das gelernt, ne? Und das nehme ich in meinen normalen Alltag mit. Insofern werden wir diesem Thema auch eine große Bedeutung beimessen, da eben die Kollegen weiter zu unterstützen, sich auch da entsprechend weiterzuentwickeln.
Stark. Ja, ich glaube, das ist der Teil der Verstetigung, den du ja immer brauchst. Deswegen, wir hatten es ja noch zu Beginn. Ein Transformations- Projekt ist es ja nicht, es ist ja ein Prozess. Und ein Prozess in dem Falle, der sich immer wieder revolviert. Ihr macht Retros aus dem Agilen. Ja, das wird auch da immer wieder stattfinden. Und ich glaube auch gerade, wenn man es mal globaler hängt, die Transformation im Bankenbereich, da sind wir eh mittendrin. Also von daher, wir haben so ein paar Buzzwords angeschnitten rund um KI. Also daher macht es ja unbedingt Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Genau. Also das ist definitiv so. Und ich glaube auch, dass wir da schon ein paar andere gute Dinge noch im Köcher haben. Da würde ich vielleicht tatsächlich jetzt noch nicht so intensiv drauf eingehen wollen, aber da haben wir schon noch ein paar Ideen und vielleicht auch das Angebot an dich natürlich sowieso, aber auch an jeden anderen. Das sagen wir immer wieder. Das Challenge habe ich jetzt ein paar Mal benutzt. Wir teilen unsere Ideen und die Sichtweisen natürlich gerne, wenn da jemand auf uns zukommen mag. Wie gesagt, nicht, weil wir glauben, wir haben den Stein der Weisen gefunden. Das ist es mit Sicherheit nicht, aber die Ideen, die dahinter stecken und das Wertegerüst und so weiter, das teilen wir natürlich schon gerne. Wenn da jemand Bedarf hat, dann darf er sich gerne an uns wenden.
Cool. Starkes Angebot. Lieben Dank, Michael. Ja, dann würde ich sagen, wir sind einmal, glaube ich, durch die Reise zumindest mal in gewissen Eckpunkten hängen geblieben. Da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber das würde jetzt dann doch den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, ich habe einen Eindruck bekommen, was ihr gemacht habt. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es vielleicht auch bekommen. Und es lädt herzlich dazu ein, vielleicht auch nochmal Fragen zu stellen, wenn die denn aufkommen sollten. Dann die auch gerne über mich allokieren, über LinkedIn etc. Du bist auch in LinkedIn aktiv. Also ich glaube, wer da nochmal einen Punkt hat, der darf das auch nutzen. Lieben Dank an dich, auch an die Sparkasse, dass ihr mit mir auch dieses Format heute gemacht habt.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und du die mühsame Reise nach Remscheid auf dich genommen hast. Mir hat das viel Spaß gemacht und auch dir vielen Dank für das Format an sich, was ich ja auch immer wieder gerne höre. Also von daher ist das, glaube ich, eine tolle Möglichkeit auch, die Menschen in der Organisation und darüber hinaus zu erreichen. Insofern ganz herzlichen Dank dir dafür.
Das war's für heute mit Ruhe im Studio. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und mir bis zum Schluss dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du Podcasts hörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht hast du auch ein Feedback für mich oder Themenvorschläge oder sogar Lust, mal selbst als Gast bei Ruhe im Studio dabei zu sein. Dann schreib mir einfach unter podcast@s-c.de. Ich freue mich auf viele Ideen, auf viele Vorschläge und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in naher Zukunft bei Ruhe im Studio persönlich wieder. Wenn du den Podcast abonnieren willst, tu das gerne und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder deinem Netzwerk, denn mit deiner Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, den Podcast noch besser zu machen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir hören uns. Jetzt ist aber genug der vielen Worte. Ich sage an der Stelle, jetzt ist Ruhe im Studio.